für ein paar weitere Worte zur Meditation, einen sehr wichtigen Aspekt der Meditation, der in diesem Seminar sehr deutlich wird, nämlich den der Form des Rituals. Die Form, die strenge Form, die wir hier in diesem Seminar praktizieren, ist eine ganz große Hilfe und Unterstützung dafür, Energie, Bewusstsein einzufangen. Alle Rituale haben eigentlich keinen Selbstzweck, sondern sind Transportmittel dafür, zu uns zu kommen. Ganz einfach deshalb, weil sie die Aufmerksamkeit erfordern und Aufmerksamkeit Energie nach sich zieht. Form ist der weibliche Aspekt im archetypischen Sinn. Energie ist der männliche Aspekt. Energie hat in der Analogiesprache ausgedrückt tendenziell etwas mit elektrischen Energien zu tun und die Form etwas mit Magnetismus. Das Weibliche ist magnetisch, das Männliche ist elektrisch. Und insofern zieht der Magnetismus der Form, man könnte sagen, das Interesse des archetypisch Männlichen, des Bewusstseins, der Energie auf sich. Und das machen wir uns über Rituale zunutze, um Energie zu bündeln, einzufangen in einer gewissen Weise. So wie das Weibliche das Männliche einfängt. Und das Männliche dann die Aufgabe hat, das Weibliche zu transzendieren. Und über die Transzendenz in einen höheren Bewusstseinszustand zu gelangen. Der Begründer des Soto-Zen, Dogen, hat das in fast extremer Form genutzt, indem er den ganzen Tag, fast 24 Stunden des Tages, in Rituale zerlegt hat. Das fängt in der Früh beim Waschritual an, wie man die Zahnbürste zu halten hat, wie man das Salz auf die Zahnbürste aufzutragen hat, wie man die Teetasse bei der Teezeremonie zu halten hat, bis in Details genau, wie die Kleidung zu tragen ist, wie die Handhaltung ist. Alles das fordert uns auf, aufmerksam zu sein, präsent zu sein, ins Hier und Jetzt zu kommen. Das ist ein ganz strenges Training, wenn Sie sich vorstellen, den ganzen Tag auf solche Details zu achten, der ganze Tag in kleine Rituale zerlegt. Man kann keinen Moment ausbrechen, irgendeine abschweifende Idee. Man muss sich immer konzentrieren auf das, was gerade formalisiert vorhanden ist. Das werden wir auch kaum schaffen, deswegen sage ich, es ist eine ganz strenge Form, wie Dogen das gehandhabt hat. Aber der Sinn in der ganzen Geschichte ist der, dass es die Gedankenwanderung unterbricht, wenn ich mich genötigt sehe, mich auf ein Ritual zu konzentrieren. Dabei sind Rituale natürlich austauschbar. Man könnte dieses Ritual, wie wir es hier praktizieren, durch ein fast beliebiges anderes Ritual ersetzen. Ich sage fast beliebig, weil natürlich sehr viel Erfahrung eingeflossen ist in die Art des Rituals. Und weil es Rituale gibt, die zweckmäßiger sind, die sinnvoller sind und solche, die weniger sinnvoll sind. Und man deshalb gut daran tut, sich an die alten Traditionen in einer gewissen Weise zu halten. Die haben sich sehr viel dabei überlegt, wie ja vieles hier, wenn sie in den Kurs kommen, und dieses Ritual nicht kennen, sie erstmal befremdlich anmutet. Wenn wir da auf das Klopfen der Klammhölzer da in der Gehmeditation im Kreis hier marschieren, mag sich ja ein Neuling denken, Gottes Willen, was soll denn das? Und ich habe ihnen am Anfang gesagt, wozu das gut ist. Einmal schon, dass wenn wir hier über 50 Leute im Raum haben Und wir wollen denen eine Möglichkeit geben, die Glieder wieder ein bisschen durch Bewegung zu erholen. Muss zweckmäßigerweise eine Ordnung geschaffen werden. Sonst laufen wir hier wild durcheinander und es gibt nur Chaos. Aber auch im detaillierteren Sinne, weil ich Ihnen gesagt habe, wir gehen teilweise mit dem stärkeren Klang auf dem rechten Bein, teilweise mit dem stärkeren Klang auf dem linken Bein, ordnen so, koordinieren die Gehirnhemisphären. Das ist es eine Zeit lang immer rechts, 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 links, 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 links. Und am Schluss erst, wenn das weibliche linke und das männliche rechte quasi schon kohärent schwingen in unserer Gehirnhälfte, dann kommt ein gleichmäßiger Takt. Das werden viele noch gar nicht nutzen können, weil die sagen, ich bin froh, wenn ich überhaupt hier im Kreis rumgehe und wackelt da so in meinem eigenen Takt. Aber wenn man es dann verfeinern möchte, das Ritual, dann merkt man, es steckt da schon ein Sinn dahinter. Das ist nicht einfach nur Zwanghaftigkeit hier und wir sind hier im Gefängnishof und irgendeiner klopft da und ich muss jetzt marschieren, weil da einer klopft. Solche Gedanken kommen ja am Anfang auf. Und dann wehrt man sich gegen die Dinge, weil man ihren Sinn nicht erkannt hat. Nicht den Sinn, dass es eine ganz schöne Möglichkeit ist, wieder ganz präsent zu sein. Diesen ewig wandernden männlichen Geist, der ja Wanderer ist seinem Archetypus nach, der ständig streunen möchte, der immer unterwegs ist und die Energie verloren geht in der Gemeinschaft zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Und Meditation hat sehr viel damit zu tun, Männliches und Weibliches zu vereinigen. Das kann man technisch ausdrücken, in der Harmonisierung der Gehirnwellen und dem kohärenten Schwingen der Gehirnwellen. So wird es die Wissenschaft bezeichnen. Man kann das auch eher so ein bisschen spirituell ausdrücken, wie ich das sage, das Weibliche ist magnetisch, das Männliche ist elektrisch. Das Weibliche als das Prinzip der Form, das mag Frauen manchmal ärgern, dass sie oft so auf die Form reduziert werden. Und das Weibliche ist der Träger der Form, das ist was Natürliches. Wir werden es auch in Zeiten der Emanzipation nicht schaffen, einen männlichen Körper auf ein Journal vorne draufzubringen, der dieselbe Attraktivität hat, denselben Magnetismus hat, wie ein weiblicher Körper. Weil das Weibliche steht für die Form. Das kann man nur begreifen, wenn man sich mit Symbolik auseinandergesetzt hat. Das ist die Maria, die Matrix, die Materia. Alles, was wir sehen, alles, was geformt, gestaltet ist in der Welt, was wir riechen, schmecken, trinken können, ist archetypisch weiblich. Alle gestaltete Welt. Und das, was die Welt in Gang hält, das Agens dahinter, die Energie, dass das archetypisch Weibliche sich nicht nur im Zyklus, in dem ihn für das Weibliche typischen Zyklus dreht, das ist das archetypisch Männliche, das Lineare, das ist weiblich-zyklische, wenn man es, das Lineare und das weiblich-zyklische anlegt, zur Spirale auftritt, zu einer Entwicklungsspirale, dem Sinnbild für Entwicklung, die ersten Formen gestalteten Lebens sind Ammons Hörner. Wenn wir hinausschauen, sehen in das gestirnte Firmament, dann sehen wir dort Galaxien in Spiralnebel. Die Spirale ist ein Symbol für die Entwicklung, da tut sich was. Das Weibliche an sich würde ruhen im Zyklus. Das Männliche linear verloren, wenn nicht eingefangen, keine Möglichkeit haben, in die Form zu gehen. Das ist archetypische Betrachtungsweise. Und jetzt habe ich hier diese große Schwierigkeit, die wir ja aus Partnerschaften auch kennen. Wie bringe ich eine Partnerschaft dazu, dass sie hält? Das Weibliche muss ständig halten. Das archetypisch Weibliche ist die Verwalterin der Vernetzung sozialer Kontakte. Da kümmern sich archetypische Männer nicht drum. Die sind Jäger und Nomaden und sind unterwegs. Aber hier geht es ja nur darum, das anzuwenden, diese Symbolkenntnis auf das, was wir hier machen. Eben auf diesen Gedanken, die Form bindet Bewusstsein, so wie das Weibliche, das Männliche bindet. Form zieht Neugierde, Attraktivität auf sich. Und die Bewusstheit will rein in die Form. Und wie gesagt, so ganz gleichgültig sind die Formen natürlich nicht. Wenn ich mich bemühe, mich wie Buddha hinzusetzen, also diese Form imitiere, zum Kristall werden lasse das Ganze, dann versucht Buddha-Bewusstsein in die Form reinzukommen. Und wirft bei diesem Prozess natürlich alles raus, was an uns noch nicht Buddha-Bewusstsein ist. Deswegen ist so ein Prozess, den wir hier durchlaufen, kein Zuckerleck. Es kommt alles hoch, was in ihm noch nicht Buddha ist. Der ganze Dreck steigt auf. Eigentlich könnten Sie hier ja selige Situationen haben. Sie sitzen 8-mal am Tag in wunderbarer Stille mit anderen Menschen zusammen. Keiner will was von Ihnen. Aber wenn Sie in diese Form gehen und das Bewusstsein reingehen und alles rauswirft, was bei Ihnen noch nicht gar geworden ist, dann kommen Sie zu sich auf eine Art und Weise, die sich vielleicht nicht so anfühlt wie gestern, wo ich bei der Mittagsmeditation diesen wunderbaren christlichen Mystiker und Gelehrten Meister Eckhart zitiert habe. Ich will sitzen und schweigen und hören, was Gott in mir redet. Ja, am Anfang redet nicht Gott in Ihnen. Am Anfang kommt der ganze Unsinn, das ganze Kopfzerbrechen, die ganzen Schwierigkeiten in Ihrem Leben kommen hoch. Die Partnerschaft geht Ihnen durch den Kopf, wenn da irgendetwas nicht gerade ist. Der Beruf, alles das, was Schwierigkeiten macht, was im Augenblick nicht in der Mitte ist. Meditation ist Mitte, alles das kommt hoch. Und natürlich können solche Sitzperioden auch die Hölle sein für Sie. Und dann hört es sich natürlich unbedingt komisch an, wenn ich sage, wenn Gott in mir redet. Aber wenn wir in der Form bleiben, die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit auf unser Ritual richten, dann will immer mehr Energie rein und Meditation, wie schon häufig zitiert, wirkt wie ein Einlauf auf den Geist. Alles das, was da so an Kopfzerbrechen eigentlich an Überflüssigen da ist, fließt ab. Und wenn Sie einen Einlauf hier machen beim Fasten, sind Sie auch froh, wenn der braune Sauce hinten rauskommt. Ist ein Zeichen, da passiert was, da klärt sich etwas. Und wenn wir meditieren und den Geist wässern, dann werden sozusagen nicht die Kotsteine aus dem Darm zocken, sondern die Gedankensteine aus Ihrem Gehirngewölk da oben. Das ist ja sehr ähnlich, wenn Sie das Gehirn mal sich anschauen und vergleichen sich so mit dem Darm, das hat eine große Ähnlichkeit eigentlich. Und wir waren da parallel auf was ganz Ähnliches. Jetzt spült es da oben kräftig durch. Und natürlich kommt da nicht gleich klares Wasser bei den Gedanken da oben raus. Da kommt man erstmal alles das raus, was nicht in Ordnung ist. Deswegen ist das natürlich eine Reinigungswoche auf allen Ebenen, die wir hier machen. Eben nicht nur auf der körperlichen Ebene. Und Sie werden dann, wenn Sie nicht zu den Glücklichen gehören, die hier schon so etwas wie Fasten-Euphorie erleben, während des Prozesses, danach merken, wie der Kurs Sie trägt. Wenn Sie rauskommen, dann alles wieder ein bisschen klarer geworden ist. Weil der Kurs ist hart, der Shimaru, so ein ganz berühmter japanischer Zen-Meister, der als Bodhidharma des Westens genannt wurde, in Paris ein großes Zentrum gehabt hat. Der hat gesagt, wenn ich Sazen praktiziere, dann steige ich in die Gruppe. So schaut es ja hier auch ein bisschen aus. Alles schwarz. Aber es ist ja auch fast wie in der Grube, der Atem reduziert sich auf 2-3 Atemzüge in der Minute. Fast kein Leben mehr. Was manche auch kritisieren, sagen, Potswem, bin ich hier im Leichenschauhaus oder bin ich hier? Kein Lächeln auf den Lippen. Natürlich, wir sind jetzt ein bisschen in der Gruppe. Und der ganze Dreck kommt hoch. Und es fühlt sich manchmal auch schlimm an. Aber Gott sei Dank kommt er hoch. Und bleibt nicht drin. Weder auf der körperlichen Ebene, noch auf der seelischen, noch auf der geistigen. Und wenn wir diese große Kraft dieses ständigen Rituals nutzen, möglichst viel wirklich dabei sind bei dem Ritual, manchmal kann man nicht, manchmal muss man aussteigen, dann hängt draußen ein Zettel, komme heute Abend nicht. Da sagt man, jetzt reicht es mir, das ohnehin. Ist auch dann okay. Es soll ja keine Qual für sie werden. Aber dass es nicht einfach ist hier für sie, das ist klar. Und je mehr sie es schaffen, an diesem Ritual teilzunehmen, desto mehr fließt Energie, spülende Energie in sie ein und transzendiert das System und macht es klar. Und wie gesagt, ich glaube ja nicht, dass wir hier die Leute, die den Kurs wiederholen, schon seit zig Jahren, dass wir hier nur ein Club von Masochisten sind. Sondern dass sie manchmal wirklich danach merken, wie bei keinem anderen Kurs. Ich mache hier viele, viele andere Kurse auch. Und auch wunderschöne Meditationskurse, die mir sehr am Herzen liegen, Anteil. Aber die größte Kraft hat der Herr. Bei vielen der anderen Kurse ist es so, dass man sich während der Woche so wunderbar fühlt und sagt, ah, schade, jetzt kommt wieder Alltag auf mich zu. Man stürzt fast wieder ein bisschen so in den Alltag ab. Und hier ist es so, dass der Kurs vielleicht, während wir ihn hier machen, nicht so besonders schön ist. Der verlangt viel Kraft von uns, Anstrengung. Aber danach steigt die Kurve so ein bisschen an und trägt sie lange, fast ein halbes Jahr lang. Aber gut, das werden Sie selbst erfahren. Und wenn nicht, dann lassen Sie es. Das ist das Schöne am Buddhismus, der hat nichts Missionarisches. Buddha hat immer, es gibt so eine ganz berühmte Lehrrede des Brahmanenpriesters Kankin in Buddha, wo die Kriterien aufgestellt wurden, die man vorher testen soll, bevor man überhaupt jemandem die Chance gibt, ihn seinen Lehrer zu nennen, geschweige denn so etwas wie Guru oder so etwas. Ein paar wichtige Kriterien sind dabei. Frage ihn immer, ob er das gemacht hat, von was er redet. Oder ob es ein Schriftgelehrter ist. Ist es ein Schriftgelehrter, sofort auf die Seite. Also die Ärzte, die nicht selbst Fasten Erfahrung haben, hören sie nicht auf diese Ärzte. Geben sie nicht den Status eines Lehrers. Sie müssen es gemacht haben. Ein Lehrer muss gemacht haben, wovon er redet. Wahrheit muss etwas gewesen sein, was war für ihn. Sonst ist er Schwätzer. Sonst lassen wir ihn gleich weg. Und ja, jetzt haben wir ihn weg, assoziiert und echauffiert. Konzentrieren wir uns auf das Ritual, auch wenn es schwer ist hier, wie gesagt. Und vertrauen drauf, wenn es nicht passt für Sie. Wie gesagt, das wollte ich noch sagen, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Dann kann es ja sein, dass andere Rituale für Sie besser sind. Das ist ja auch ein bisschen persönlichkeitstypisch, abhängig, welches Ritual für einen selber jetzt von der Mentalität her stimmig ist und passt. Und das sagt man dann im Buddhismus auch, sagt du, probier es aus, das ist eine Versuchsanordnung, eine wissenschaftliche. Schau, wie du reingehst, schau, wie du rauskommst. Wenn es besser geworden ist, scheint es gut zu sein, dann mach weiter. Wenn es nicht besser wird, dann lass es fallen und such weiter. Nach einer vielleicht für dich kompatibleren Form. Wobei man dazu sagen man muss so ein Ritual schon eine bestimmte Zeit durchmachen. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel aussteigt und sagt, nee, passt nicht dieses Ritual am dritten Tag oder am vierten Tag, was noch schwer ist, dann hat man die Versuchsanordnung nicht durchlaufen und kann sich kein Urteil über sie erlauben. Man muss es dann schon ganz machen. So wie Hahnemann eben auch sagt, in der Homöopathie macht es nach, aber macht es genau nach. Nicht so ein bisschen, so halb. So bei manchen Sachen, die Spaß machen, mache ich mit, andere lasse ich. Dann zieht das Ritual mit. Aussteigen ist immer erlaubt, wenn Sie sich überfordert fühlen. Das ist menschlich, ist auch kein Kriterium, sich irgendwie bewerten zu sollen. Jedem geht es mal schlecht. Dann muss man nicht gleich ihren Kopf in den Sand stecken und sagen, die anderen sind scheinbar irgendwo wertvolle Menschen, die schaffen das, ich schaffe das nicht. Machen solche Fehler nicht. Auch wir hängen manchmal ziemlich durch. Das ist menschlich, das gehört dazu. Aber jeder spürt so ein bisschen, was ist der innere Schweinehund? Und da muss man mit dem muss man streng umgehen. Den muss man erziehen. Sonst hat er immer die Oberhand. Das habe ich über die Kampfkunst gelernt. Kampfkunst hat nur am Anfang was damit zu tun, mit so Selbstverteidigungsideen oder so etwas. Bis man letzten Endes mal merkt, der wahre Gegner bist du selbst. Da muss Frieden entstehen in dir, und da gibt es viele Auseinandersetzungen im Menschen selbst. Da hat man mächtige Gegner in sich. Eben zum Beispiel in Schweinehund. Und da diese ganz anspruchsvolle Mitte zu finden zwischen liebevoller Suche nach Disziplin, nicht so wie das Beispiel von gestern in der Teepause, wo der Dr. Dage gesagt hat, ja, passen Sie auf mit Ihrem Atem, wir wollen Sie ersticken, weil Sie so jetzt das Ritual nachmachen, dass Sie nur noch zählen den ganzen Tag Ihren Atem oder so etwas. Das wäre zwanghaft. Das ist kontraproduktiv. Deswegen sage ich, es ist eine ganz anspruchsvolle Geschichte, diese Mitte zu finden. Schwierig. Meditation hat ja einmal damit zu tun, der Begriff, mit Mitte finden. Und ist dies deshalb dieses wunderbare Heilmittel. Das Heilmittel heißt ja Remedium. Zurück zur Mitte, lateinisch. Remedy, Remed, Remedio. Zurück zur Mitte. Mitte finden. Aber eben auch, Meditation hat mit dem Begriff Medere zu tun. Messen, im Sinne von Maß halten. Alles im richtigen Maß. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ganz schwierig für die Menschen. Extreme, die den Menschen auffällig machen, man will ja auffällig sein, weil man seine Zuwendung bekommt. Allerdings oft nicht die, die man sich letzten Endes wünscht. Auffälligkeit und Extreme sind einfach. Das werden Sie nach der Woche merken. 9, 10 Tage nichts essen, Klacks. Fressen, Klacks. Richtig essen, ganz schwierig. Sport ist Mord, einfach. Couch Potato, einfach. Die Extreme. Im richtigen Dosis, in liebevoller, sinnlicher Dosis den Körper bewegen. Ganz anspruchsvoll. Aber die goldene Mitte ist so unattraktiv. Da macht man nichts her. Da ist man eigentlich ja nur natürlich. So wie die Essenz im Tai Chi ist. Anmutige, natürliche Bewegungen wie die Tiere. Daher kommt das Ganze. Der Mensch schon vom Baum der Erkenntnis gegessen, aus dem Paradies vertrieben, hat die Anmut der Tiere beobachtet. Nicht nur in Kämpfen, wie jetzt in der Kampfkunst das beschrieben wird, sondern auch sonst. Neigt sich so anmutig, möchte ich auch mal wieder mich bewegen können. Der Bischof Tutu, der hat mal gesagt, als er zur Apartheid-Situation gefragt worden ist, Nobelpreisträger, wie denn so mit den Weißen, wie er sich da aussöhnt mit den Weißen. Aber sagt er, ich schaue ihm beim Tanzen zu, dann kriege ich Mitleid mit ihm. Ja, da ist was dran, wenn Sie so Standardtänze anschauen. So dieses verkrampfte, ruckige Zahnen. Zwar halbnackt und damit vermeintlich äußerlich sinnlich. Nur mit Sinnlichkeit hat es gar nichts mehr zu tun. Das ist ja nur noch verkauft. Aber schauen Sie einem Maasai zu, der über die Steppe läuft und sich bewegt in Zeitlupenaufnahme. Da gab es mal eine ganz schöne Chibo-Reklame, wo so aus den Bereichen, wo Kaffeebohnen herkommen, so Spots in Zeitlupe gezeigt wurden, unter anderem aus Kenia. Und da ist so ein Maasai über die Steppe gelaufen, in Zeitlupe. Hat man das Gefühl gehabt, wenn der einen kleinen Finger hebt, ist der ganze Körper mit drin. Das ist alles nur Mitte. Alle Bewegungen aus der Mitte, Sinnlichkeit pur. Oder wenn Sie so eine Maasai-Frau mit dem Krug auf dem Kopf sehen, da müssen Models lange hinarbeiten, bis sie es halbwegs schaffen, diese Grazie und diese Anmut des noch Animalischen, wo die Anima, der Atem drin fließt. Ein Animal, ein Lebewesen, weil von Anima, vom Atemhauch, unser Begriff für das Qi, für das Chinesische, beseelt die Bewegung ist. Weich und fließend. Wie jetzt dann gleich im Anschluss wieder eine Übungsmöglichkeit dafür existiert. Das ist auch wieder eine Form. Wir versuchen, achtsam in der Bewegung mit uns zu sein, mit allen Sinnen in uns reinzuspüren, körperzentrierte Aufmerksamkeit zu üben, in ruhigen, sanften, fließenden Bewegungen, uns unserer selbst gewahr zu werden. Und teilweise auch strenges Ritual. Man spricht ja von einer Tai Chi-Form. Man muss sich wirklich auf die Form konzentrieren. Gleichzeitig loslassen, weich sein, präsent sein in sich und wieder permanent mit den Gedanken irgendwo sein. Die Gedankenwanderung ist wieder unterbrochen, das Bewusstsein ist wieder da, ganz im Hier und Jetzt. Und darum geht es bei all den Formen, die wir machen. Ob wir in Takt gehen, ob wir uns in fließenden, choreografisch vorgegebenen Formen bewegen, ob wir in einer bestimmten Form sitzen. Und vielleicht noch ein Gedanke, weil ein Zettel eingegangen ist mit der linken Hand auf der rechten Hand bei der Meditationshaltung. Ich habe schon gesagt, Formen sind letzten Endes austauschbar. Die Formen, die wir hier übernehmen, sind natürlich über Jahrhunderte trainiert. Aber sie gehen hier letzten Endes auch auf einen Menschen zurück, der eigentlich in dieser Haltung Seligkeit gefunden hat. Befreiung vom Leid der Welt, Erleuchtung gefunden hat. Und deshalb sagt, diese Haltung ist es. Aber er ist ein Unikat, dieser Mensch. Wir sind alle verschieden. Und diese Schriftgelehrten auch im Tai Chi, die nur Chen-Stil oder nur Yang-Stil oder so weiter, die können es alle nicht. Die sind auch gefangen in den Schriftgelehrten sozusagen. Im Kopf, nicht im Sein. Also, es ist dann schon wichtig, irgendwann mal lange einen Lehrer nachzumachen, lange eine traditionelle Form zu übernehmen, die einfach auszuprobieren. Aber irgendwann kommt dann der Schritt zu der Authentizität. Wer bin ich denn? In welcher Form erlebe ich denn Seligkeit? Da gibt es diese makabre, letzte Geschichte vielleicht noch, von dem Zen-Schüler, der beim Zen-Meister seit 15 Jahren im Kloster sitzt, und saß und praktiziert. Sich so setzt, wie der Meister sagt. Eines Tages kommt der Meister vorbei und sagt, was machst denn du da? Da sagt er, naja, ich sitze wie Buddha, damit ich wie Buddha werde. Das hat er mich ja gelehrt. Nimmt der Meister einen Ziegel und reibt den am Boden hin und her. Sagt der Schüler, was machst du da? Sagt der Meister, siehst du, ich reibe den Ziegel so lange am Boden, bis ein Spiegel draus wird. Sagt der Schüler, sieht da jedes Kind, dass da kein Spiegel draus wird. Sagt der Meister, sieht da jedes Kind, dass aus dir, aus dem Sitzen kein Buddha wird. Das klingt ja zynisch. 15 Jahre hockt er im Kloster. So, wie er es gelehrt bekommen hat. Und dann sagt ihm der Schreiner mit einem unglaublichen Zynismus, aus dir wird kein Buddha, weil aus ihm kein Buddha der Historische werden soll. Der Historische hat es so gemacht. Und jetzt heißt es, ich kann dich nicht mehr lehren, das ist damit gemeint. Geh hinaus und nimm eine Position ein, in der du echt bist, in der du authentisch bist. Es geht um Authentizität. Nur ein authentischer Mensch kann glücklich sein. Keine Kopie kann glücklich sein. Und ich glaube, irgendein bekannter Künstler, Picasso, glaube ich, hat es gesagt, es gibt unter den Menschen leider mehr Kopien als Originale. Das stimmt, am Anfang braucht man auch Kopien. Wir imitieren Mama und Papa und irgendeinen Menschen, den wir für wesentlich halten. Und irgendwann kommt der ganz schwierige Weg, allein zu sein in der Welt. Und zu sagen, jetzt muss ich einfach schauen, wer bin ich? Damit ich irgendwann mal sagen kann, wie ein Jesus von Nazareth, ich bin, der ich bin. Nicht irgendwer anders. Und dazu gehört dann auch eine bestimmte Form. Meine eigene Form. Und das kann die Form sein, ich habe die rechte Hand in der linken liegen und nicht die linke in der rechten Meditationsakt. Ich nehme eine Haltung bei der Meditation ein, wo ich das Gefühl habe, da finde ich Balance, da finde ich Mitte am ehesten. Man tut natürlich sehr gut daran, sich an diese langen, bewährten Dinge zu halten. Weil die haben schon lange rumgeschliffen an den Geschichten. Und natürlich stecken da ganze Philosophien dahinter, wie bei den Mudras. Wie gesagt, ob sie Zeigefinger und Daumen miteinander halten in einer Meditationshaltung oder Mittelfinger und Daumen aneinander halten. Das sind Welten dazwischen. Da gibt es Philosophien dazu. Da fließen andere Ströme im Organismus. Wenn Sie das mal, das ist so Feintuning. Aber letzten Endes ist es auch gut, nicht nur die Philosophien dazu zu lesen und dann ein Leben lang eine bestimmte Kombination zu üben, sondern irgendwann mal den großen Mut zu haben, in dieses Alleinsein rauszugehen und zu sagen, worin bin ich glücklich? Worin bin ich einfach ich? Auch im Sitzen, im Stehen, im Gehen, im Alldenken. Deswegen ist im Tai Chi zum Beispiel ja auch, gibt es also Leute, die dann nur so auf, das ist ein unglaublicher Lernstress, wenn der linke Finger, der kleine Finger nicht so steht, dann ist der Meridian nicht offen und am Schluss gehen die Leute weg, weil sie sagen, da habe ich mehr Stress als Lust. Und man kann es einfach so machen, wie es früher war. Einer, der glücklich ist, stellt sich hin und gibt sein, verleiht seinem Glück Ausdruck, indem er sich in fließenden Bewegungen bewegt. Und die anderen denken, so glücklich möchte er sein, vielleicht hat das was mit der Form zu tun. Mal sagen wir noch. Imitieren, weich und fließen, spüren den Atem, keine Angst, was falsch zu machen. Es geht nicht um die Details. Am Schluss geht es wieder um die Details, im Feindchen, das stimmt schon auch. Aber erstmal geht es darum, anmutig, fließend sich zu bewegen. Tänzerisch, in Zeitlupe, Glück dabei. Was macht mich glücklich? Auch muss anders sein, irgendwie. Da muss man einfach schauen, deswegen passt nicht alles für alle. Und es ist auch wichtig, dass man dann mit dem Endergebnis einsteigen. Das ist bei dem Kurs natürlich, letzte Bemerkung, bei dem Kurs natürlich wirklich ein Problem. Zen-Meditation ist höchst anspruchsvoll. Das ist aus meiner Sicht wirklich die Krone des Meditierens. Und Tai Chi wird nicht umsonst das höchste Letzte genannt. Das hat auch ganz hohen Level vom Anspruch her. Manchmal ist es besser, man lässt erstmal gescheit krachen im Leben, bevor man irgendwie. Wollen viele nicht. Das weiß ich aus meinen Bewegungsmeditationskursen. Die es bräuchten, dass sie mal einen Faustschlag wirklich krachen lassen. Die wollen gleich irgendwie so ganz heilig. Ganz weich und heilig. Da denke ich, bevor du nicht mal irgendwo wirklich zünden hat lassen, ist das scheinheilig, das ist nicht echt. Lass mal erst deine ganze Kraft raus, deine ganze Spannung raus. Und wenn schon fast keine mehr drin ist, dann kannst du weich werden. Und hier ist natürlich jetzt auch schwierig, wenn wir uns so ruhig hinsetzen, wir sind noch nicht so weit. Komplett fast nur Mist auch am Anfang. Und mit dem müssen wir dann hier, müssen wir aussitzen. Und nichtsdestotrotz reinigt es wunderbar durch. Und ich hoffe, dass ich mit diesem kleinen Exkurs in den Wert der Form nicht als, es geht, es ist furchtbar, wenn man was reden kann. Nein, müssen wir mal schweigen. Eine Form, die natürlich erstarrt ist zu einer Routine, bringt genau den Aspekt, den wir hier erreichen wollen, nicht, nämlich Aufmerksamkeit. Das ist für die alten Hasen schwierig. Wenn man hier reinkommt, das hat schon 250 Mal Gascha gemacht, Hände aneinander legen, sich verbeugen, läuft das einfach ab, die Gedanken sind woanders. Da bringt es gar nichts. Obwohl es eine wunderschöne Geste ist. Auch wieder rechte Seite und linke Seite zusammen, männliches und weibliches Eins. Einen Moment innehalten, einen Moment zu sich kommen. All diese Formen wollen, dass wir zu uns kommen und uns dann verbeugen. Wenn wir es als Routineablauf machen, bringen Formen gar nichts. Sind sie Götzendienst. Und deshalb ja oft auch sehr in der Diskussion angegriffen. Gut, viel Spaß bei den schönen fließenden Bewegungen, der Konzentration auf die Bewegung, mit allen Sinnen machen und dadurch sinnvoll machen. Übung und den leeren Raum.